Jacobotcast, der Talkcast mit Talkgast.
Ich rede das mal in dem heutigen Podcast mit Tamara Funiciello, Feministin, Nationalrätin, Bürgerschreck. Wir haben bereits schon mal miteinander geredet, und zwar im Casino Bern. Im letzten Herbst, wo so irgendwie eine kurze Corona-Deadlock-Pause war, haben wir das machen vor Leuten. Und wir haben hier, glaube ich, herausgefunden, dass wir uns nicht so gänzlich unsympathisch sind.
Ja, das kann man so sagen.
Genau. Und darum habe ich gefunden, du, die Tamara, mit der muss ich nochmal reden. Mindestens noch einmal. Und das ist an diesem Podcast. Wir sind hier in Zürich im Studio vom Radio 24. Du hast es, glaube ich, gerade können verbinden mit einem Termin, oder?
Ja, also ich bin noch im HAZ, Homosexuelle Arbeitszentrum Zürich. Ich habe dort noch einen Halt gemacht, einen kurzen. Und jetzt konnte ich das so wirklich einfach runterlaufen.
Schlank. Nachher hast du nichts mehr. Jetzt nach dem Termin gehst du wieder zurück auf Bern.
Ja.
Ja. Und was hast du schon den Tag durch gemacht heute? Als viel beschäftigte Politikerin?
Alle viel. Ich hatte eine Kommissionssitzung und habe noch Bewerbungsgespräche müssen führen für eine Stelle. Habe eben noch.
Für dich? Eine Stelle für dich?
Nein, für das bei Frauen.
Ich wollte sagen, also, du suchst jetzt nicht eine Stelle, oder?
Hey, nein, ich weiß nicht, wenn dass ich das auch noch machen sollte. Es ist eher so ein bisschen die Schwierigkeit, die ich im Moment, im Moment habe. Aber ja, es ist gerade recht viel los. Also, es ist lässig. Es ist,
Was hast du für eine Kommissionssitzung gehabt?
Rechtskommission, meine Heimkommission.
Rechtskommission? Das sind aber nicht die, die den Bundesanwalt wählen, oder?
Nein, das ist Gerichtskommission.
Aha.
Aber über Bundesanwalt haben wir auch geredet.
Aha.
Ja, und vor allem über eine Strafrahmenharmonisierung. Das ist eine sehr lässige Diskussion. Wir haben jetzt 8 Stunden lang diskutiert. Wir sind noch nicht einmal in der Hälfte. Also, das geht sicher noch einen Moment.
Und das ist, also, da musst du dich grausam vorbereiten und sehr viel lesen und alles, oder? Du musst dich total updaten.
Ja, vor allem, wo ich bin ja eine von den wenigen Nicht-JuristInnen. Was, glaube ich, der Kommission grundsätzlich gut tut, muss ich ehrlich sagen. Weil ich das Gefühl habe, JuristInnen, sie kleben dann so an diesen Gesetzestexten und sagen dann so Sachen wie, das können wir nicht ändern, weil das steht im Gesetz. Und dann ist so, du bist Politikerin, du kannst es ändern. Das nennt man Gewaltenteilung und das finde ich immer gut.
Ihr seid ja eigentlich da, um gewisse Sachen zu ändern.
Absolut. Aha. Aber es ist aber lustig, wenn man dann so in die Spirale kommt und dann komme ich mit meinem sehr bescheidenen juristischen Wissen und sage ich so, das mag stimmen, aber das Ziel ist doch einfach das. Können wir uns nicht einigen, dass wir das wollen? Und dann stimmen wir das echt dort rein. Und es funktioniert aber erstaunlich gut. Also ich finde es eine sehr angenehme Kommission, muss ich sagen. Es ist schon eine sehr gute Kultur rum. Also es wird sehr viel geredet und Lösungen gesucht. Finde ich sehr angenehm. Aber eben, ich bin einer der wenigen Juristinnen. Es hat auch so Situationen, wo ich denke, jetzt weiß ich nicht genau, wie das läuft.
Du hast ehrlich gesagt auch schon bei so einem Punkt mitgeredet. Und tief im Inneren hast du gewusst, ich habe eigentlich nicht viel Ahnung davon, aber ich rede jetzt doch ein bisschen mit.
Nein, das würde ich nie machen. Nein, ich bin immer top vorbereitet. Ich bin die, so muss ich auch nicht sagen, ich glaube, es ist so eine Frauenkrankheit. Nein, ich habe...
Musterschülerin, ein
bisschen. Roger Normann sagt, ich sei eine Streberin. Ich nehme es mal als Kompliment. Ich weiß nicht, ob er das Kompliment meint. Aber ich nehme es als Kompliment.
Nein, wenn das ausdrückt, dass du es genau nimmst bei der Politik und bei der Kommission, ist es ein Kompliment, würde ich jetzt mal sagen. Aber hast du die Kommission eigentlich können auswählen? Oder wie wird das verteilt?
Das ist eine schwierige Sache. Weil in unserer Fraktion hat jetzt für jeden mindestens eine Kommissionssitz, zum Teil sogar 2 Kommissionssitze. Aber es gibt natürlich solche, die begehrter sind als andere. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Rechtskommission. Es sind sehr viele von meinen Themen halt drin. Also die ganze Bereich von der Gewalt an Frauen, zum Beispiel geschlechtsspezifische Gewalt ist da drin. LGBT-Themen sind alle drin. Mietrecht ist drin. Das sind halt schon Sachen, die mir noch liegen in dem Sinn. Also von dem her, ich bin jetzt sehr zufrieden mit meiner Kommission. Geht nicht immer allen gleich.
Und du hast das Gefühl, du kannst dich dort ein bisschen durchsetzen, du kommst mit deinen Anliegen dort weiter oder stossest auf Widerstand?
So wie man wahrscheinlich kommt aus linke Politikerinnen im bürgerlichen Land.
Gut, aber viele Bürgerliche werden ein bisschen Angst haben vor dir, oder? Hoffentlich.
Ich
habe ja gesagt, Bürgerschreck.
Ja, es ist einfach, weißt, wenn es so die Mehrzahl ist, dann das ist eine gäbige Ausgangslage. Hey, ich probiere mich schon durchzusetzen. Also, das ist ganz klar. Ich meine, es ist immer eine Frage von den Machtverhältnissen. Aber also, man kann Sachen bewegen, man probiert sie zu bewegen. Logischerweise immer innerhalb von einem bürgerlichen Parlament. Also das ist halt, ich glaube sehr fest daran, dass man Sachen vor allem dann kann bewegen als Linke in einer Gesellschaft, wenn du Druck von der Straße hast, die dich unterstützt. Ab dem Moment kannst du irgendwie etwas bewegen. Und ich glaube, ab dem Moment, wo meine Position nicht mehr Minderheit ist, ist sie wahrscheinlich nicht besonders links. Also von dem her.
Also da holst du wieder Neues von der Straße in dem Fall.
Ja, auf dem linken Rand. Ja, ja. Und ich meine, das ist am Schluss das Ziel.
Seit wann bist du jetzt eigentlich im Rat? Seit anderthalb Jahren?
Ja, jetzt wegen anderthalb Jahren.
Anderthalb Jahre. Hast du irgendwie das Gefühl, dass sich etwas mit dir verändert hat in dieser Zeit? Wie du Probleme angehst, wie du debattierst, wie du in der Öffentlichkeit handelst?
Es ist ein bisschen schwierig zu sagen von mir, das müsste auch fast andere Leute fragen. Was ich klar merke, ist, dass es gibt halt schon eine Logik, die das Parlament drinnen, also nach dem, was das Parlament handelt. Und man muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass man nicht völlig der Logik verfällt, sondern es schafft, wie einen Schritt zurückzumachen, zu schauen, was machen wir jetzt gerade, und dann das grosse Ganze anzuschauen, gerade aus einer linken Sicht, oder wo wir kämpfen in diesen Kommissionen für kleine Verbesserungen. Und das mögen ganz kleine Sachen sein. Und dann muss man wieder Kraft haben, nachdem dass man das Baby irgendwie ein Jahr lang betreut hat und gekämpft hat für einen kleinsten Schritt. Wenn es dann auf die Schlussabstimmung zugeht, kann einen Schritt zurück zu machen, das anzuschauen und zu sagen, können wir jetzt dem zustimmen oder nicht. Und das ist manchmal recht hart, wo dann musst du sagen, ich habe zwar gekämpft, ich habe gut geschafft, und trotzdem ist es nicht das, was wir wollen. Und dementsprechend müssen wir es dann auch ablehnen.
Und manchmal kann es dann einfach zu wenig sein und dann lehnst du es ab, obwohl du mitgeschafft hast.
Ja, und das ist manchmal einfach auch notwendig.
Klar.
Weil in dem Moment, wo einfach das, was dann irgendwann durchkommt, dann überlasse ich den Post irgendjemandem anders. Ich glaube, das kann ich dann also auch anders tun. Aber es ist eine schwierige Ausgangslage, schon eine schwierige Reibungspunkt, wo ich komme halt wirklich aus dem Aktivismus raus und ich fühle mich schon mehr daheim im Aktivismus als in dieser parlamentarischen Logik. Aber ich merke dann wirklich, dass mich die parlamentarische Logik so reinzieht und dann so wieder zurückzukommen und auch mit anderen Aktivistinnen wieder darüber zu reden, die ganz an einem anderen Punkt sind, wo sie dann sagen, hey, wir brauchen Elternurlaub oder mit zwei Wochen Vaterschaftsurlaub, alle mega abgefeiert, aber eigentlich sind zwei Wochen Vaterschaftsurlaub nichts, also wirklich nichts. Und dann sagt man so, ja, man könnte irgendwie keine Initiative lancieren und könnte über... Und dann geht es zum März los und jetzt reden wir von irgendwie, sagen wir, 20, 24 Wochen, vielleicht auch nur 18 Wochen. Und dann kommt jemand auf der Straße und sagt so, 54 Wochen, das ist das Einzige, was richtig ist. Und ich stimme ja ihm zu, aber irgendwie... Es wird dann schwierig, das irgendwie durchzubringen.
Aber dann musst du manchmal den Leuten, die du eigentlich zustimmst, eigentlich in einer eigenen Szene hin und wieder beibringen, wenn man Schritt für Schritt vorwärts kommt, oder?
Ich glaube, in dem Moment, wo ich ihnen anfange, probiere beizubringen, dass ihre Kritik unberechtigt sei, dann ziehe ich mich zurück. Weil ich finde, genau die Kritik ist so wichtig.
Das stimmt, aber ich meine nicht, dass du ihnen erklären, Kritik ist unberechtigt. Du kannst ihnen ja sagen, hör, ich habe das gleiche Ziel, aber wie man es erreicht, ist eine strategische und taktische Sache.
Ja, aber ich finde, das ist eben ein bisschen billig.
Ich es jetzt gesagt habe, habe ich gedacht, wow, ich töne wie ein Politiker.
Ja, und man muss alle aufpassen. Ich meine, ich war noch vor kurzem die, die gesagt hat, das ist alles nichts, was wir dort machen. Und jetzt hocke ich da und denke so, ja, aber es ist eben schon etwas, was sie machen. Und das sind halt so die zwei unterschiedlichen Sichtweisen.
Gut, ein bisschen Lehren ist ja auch nicht so schlecht, oder?
Ja, es geht, glaube ich, nicht einmal um das Lehren. Es geht wirklich um die unterschiedlichen Rollen, die man hat. Aha. Und ich glaube, sie bedingen sich gegenseitig. Du brauchst beide. Aber ich habe wirklich geschworen, dass ich nie wieder herhocken und sagen, der versteht das nicht richtig, das ist das politische System, das sind die Mehrheiten, die
wir haben. Wenn ihr wüsstet, wie viele Sitzungen das ich hatte.
Ja, so fest haben wir gekämpft. Und auch bei diesem Paragraph haben wir irgendwann so ein bisschen ja. Stimmt ja, aber...
dann bist du dann endgültig angekommen im Parlamentarismus.
Ja, für den Moment.
Ja, aber du hast doch jetzt so im Parlament, hast doch jetzt auch mit diesen Leuten zu tun, wo du früher ziemlich harsch wahrscheinlich gefeitet hast mit ihnen. Also Leute, die dir jetzt ziemlich weit wegstehen politisch. Mhm. Und trotzdem hast du mit denen dann praktisch fast auf Tuchfühlung Kontakt in diesen Kommissionen und überhaupt im parlamentarischen Betrieb und so. Gibt es da gewisse Verhältnisse zu solchen Personen, die sich ändern, wo du denkst, das ist nach wie vor, ich sage es jetzt mal so ein Arschloch, wenn ich mir gedacht habe, Oder aber, da gibt es einige darunter, wo ich eigentlich noch gerne rede. Du hast ja mir mal gesagt, es gäbe ein paar wirklich politische Gegner, wo du eigentlich gerne mit ihnen redest. Auch wenn du nicht einig bist mit ihnen, aber du tust gerne mit ihnen streiten.
Also ich finde, das ist ja... Also ich finde, das gehört wie zu Demokratie. Und ich streite Hölle gerne. Ich habe fast keine Berührungspunkte. Es gibt wirklich wenige Sachen, die ich finde, das mache ich nicht. Aber... Ich hatte die Auseinandersetzung gerne, ich hatte den Streit gerne, ich freue mich darauf. Wo ich finde, Reibung erzeugt Wärme und Bewegung und dann kommt man wie weiter. Wenn du die Reibung nicht hast, dann denke ich mir, dann mache ich es auch nicht mehr so gerne. Also das soll es andere machen. Das ist gut, das ist auch berechtigt. Aber ich habe die Reibung gerne. Und ja, es gibt einige Leute, die ich sicher auch gut mache, auf einer persönlichen Ebene, die ich auch lustig finde. Ich glaube, die Reaktionen sind eher umgekehrt. Also ich glaube, sie sind alle ein positiv überrascht, dass ich erstens noch nichts abgezogen habe, zweitens noch nichts verbrannt und drittens tatsächlich kann lesen und schreiben und irgendetwas mir überlegen, bevor ich Sachen sage. Sie haben alle so... Ich glaube, ich bin so mit so vielen Vorurteilen gestartet, dass ich nur noch positiv überraschen kann. Das ist jetzt ein bisschen passiert.
Ich merke natürlich auch, dass du Humor hast, oder? Das ist eben das ja. ist auch noch etwas Wichtiges. Das haben mich ja dann viele Leute gefragt nach unserem ersten Tag hier. Und haben gesagt, ja, aber die Funicello, aber die tut immer nur fighten und ist und ganz ernst und so. Und dann habe ich gesagt, nein, ist sie eben nicht. Und ich habe das Gefühl, so im Alltag werden die Leute das dann auch merken. Magst du dich noch erinnern, wo du das erste Mal an dem Bildchen gestanden bist? Im Nationalrat und dort geredet hast. Mhm. Magst du dich noch erinnern, was für Gesichter das die Leute dort gemacht haben? Haben sie gedacht, jetzt ist doch der Bürgerschreck, steht jetzt an unserem Bültli dort vorne und darf da reden?
Jetzt, das Lustige ist, ich habe glaube, das erste Mal zum Geldwäschereigesetz geredet. Und wir hatten die gleiche Position wie der Bundesrat. Und der Ueli Maurer ist dort gehockt. Und dann habe ich wirklich zu dem Geldwäschereigesetz geredet. Und ich habe halt seine Argumente aufgenommen, die er auch in der Kommission gebracht hat. Ich habe die angeschaut und gedacht, ja, das stimmt. Das können wir auch vertreten, das vertreten wir noch, das ist wichtig. Dann bin ich wirklich an dem Pöttchen gestanden und habe einfach ganz nüchtern und mit zum Teil sehr bürgerlichen Argumenten über das Geldwäschereigesetz geredet. Was sehr lustig war, als dann Christian Markwalder kam und hat dann alle Reden geschwungen darüber, ob wir uns echt bewusst sind, um was für Geld es geht, bei Geldwäscherei. Und ich schön brach mit meinen bürgerlichen Argumenten, wieso das Geldwäschereigesetz wichtig ist für Schweizer Banken, Bankenplatz. Und der Ueli Maurer ist wirklich sehr überrascht gewesen. Ich fand, es sei jetzt sehr, sehr gut gewesen. Er hat gedacht, ja, aber...
Hast du gedacht, entweder stimmt mit mir etwas nicht mehr oder mit ihm?
Ja, ich glaube, wir sind beide ein bisschen überrascht gewesen über die Situation, ja.
Ja. Aber eben, du bist schon von Anfang an Kämpferin immer gewesen, oder? Du bist eigentlich, seit du, glaube ich, kannst denken und reden und so, kann ich mir vorstellen, bist du... Eine Kämpferin. Du stammst ja aus einer, du bist eigentlich wie ich aus einer Halbschinkenfamilie. Bin ich ja auch,
ja.
oder?
Ja.
Vater Italiener, Mutter Schweizerin. Genau. Das verbindet uns ja ein bisschen. Im Unterschied zu dir sage ich meinen Namen falsch, oder? Du sagst ihn wenigstens richtig, Funicello. Ich sage Giacobbo.
Ja.
Das müsste eigentlich ja. Giacobbo heißen.
Ja, je nach Region. Je nach Region.
Giacobbo mit zwei. 1C, 2B.
Ja.
Ich schäme mich immer ein bisschen, wenn ich mit Italienern rede.
Ich würde jetzt Giacobbo sagen.
Echt?
Ja, Giacobbo.
Das ist wahrscheinlich so ein leicht sardinischer Einschlag.
Ja,
oder?
Das kann sein, dass man dort...
Du bist ja dort, du bist in Bern geboren und dann sind ihr aber mit deinem Vater und deiner Mutter sind auf Sardinien gezogen.
Genau.
Und haben dort eigentlich so ein bisschen Back to the Nature oder eine Art gemacht, oder? Ist das,
kann ja,
das sagen?
Ja, das kann man schon so sagen. Also wir haben wirklich dort sehr weit weg von allem gewohnt, auf einem kleinen Stück Land mit Tierli. Und mein Vater ist Schuhmacher. Er hatte eine Schuhmacherei. Er hat dort Schuhe gemacht.
Und wie lange ist das? Wie alt bist du da?
Ich war 3, als wir runtergegangen sind und 10, als ich zurückgekommen bin. Also, wir haben wirklich 7 Jahre dort verbracht. Die ganze Unterstufe habe ich in Sardinien gemacht. Und
du bist komplett bilingue, oder?
Ja. Das, ja, definitiv, ja.
Daheim? Wie redest du daheim?
Je nachdem, mit wem das ist.
Ah, mit der Mutter Deutsch und mit dem Vater Italienisch.
Ja, genau.
Ja, genau. Eben, du hast ja mal etwas gesagt, ja, wenn du dort geblieben wärst, wärst du wahrscheinlich einen sardinischen Schafhirt geheiratet.
Ja, aber es ist, also die Wahrscheinlichkeit ist recht gross. Ich meine, meine Eltern haben halt schon nicht halb viel verdient. Im Gegenteil, es hat wirklich so knapp oder eben dem eigentlich nicht knapp gelenkt. Und Schule kostet, also er musste auf Cagliari studieren, das ist die Hauptstadt. Wir mussten schon nur den Aufenthalt zahlen, wenn ich irgendwie keine Möglichkeit hatte. Das wäre einfach schlicht nicht und weg nicht drin gelegen. Also ja, hätten wir wirklich einfach nicht können, uns nicht können leisten.
Gut, aber das wäre auch schwierig gewesen als Schafhirtin, kann ich mir nicht vorstellen. Das würde nie funktionieren. Du wirst die Schafe eben nicht hirten, du wirst es aufstacheln, um gegen dich rebellieren. Du würdest Kampfschaf drauf machen.
Aber ich könnte wie regieren über die Schafherde?
Ja, das stimmt.
Es hat dann einen gewissen Reiz, muss ich jetzt
und
sagen.
Und eine Schafherde ist wahrscheinlich ein gewisser Frauenüberschuss, oder, bei den Schaf?
Keine Ahnung, über Schafherde.
Nicht.
Wahrscheinlich.
Okay. Aber ich könnte mit dir ein Fachgespräch darüber...
Über Schaf?
Ja, über Feminismus bei den Schaf reden. Oder
ich muss dir ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung vom Verhältnis zwischen Schaf... Also zwischen weiblichen und männlichen Schaf. Wirklich ist absolut das, keine
ja,
Ahnung.
Ich eigentlich auch nicht, aber Schaf ist gut, weil man so, wenn man sich so sieht als Bild, würde man denken, ja, ist jetzt eigentlich komisch, das ist wahrscheinlich entspringt meinem blöden Gehirn von einem alten Mann. Weißt du, dass er bei einer Schafherde denkt, das sind alles Weibli?
Ich komme auch zu dem Schluss, aber wirklich einfach aus Unkenntnis. Ich habe ja absolut keine Ahnung, ob das stimmt
okay,
oder nicht.
Gut, dann
also falls
dann
irgendjemand zulässt, der sich mit dem auseinandersetzt und besitzt,
dann nehme ich es als Unkenntnis bei mir, in dem Fall. Und nicht, weil ich jetzt Mann bin und das so beurteile. Aber gell, du bist eigentlich Feministin der ersten Stunde, und zwar eine von der Radikalen, da, wo alles, wo man die Leute noch ein bisschen können schockieren konnte, mit den Action, die ihr dort gemacht habt. Das ist aber etwas, das recht viel aufgebraucht hat. Hast du das auch das Gefühl? Oder wie haben da zum Beispiel jetzt so ein bisschen die älteren Feministinnen reagiert auf das?
Auf unser BH-Verbrennungsbild?
Ja, zum Beispiel.
Hat gespalten. Gewisse haben Erinnerungen gehabt in der Jugend, die sie sehr positiv haben aufgenommen. Andere haben gefunden, ja, das schadet der Sache der Frauen. Ich glaube, Feminismus ist nicht einfach... Oder... Es gibt nicht einfach der Feminismus, so wenig gibt es einfach die Feministin, sondern ich glaube, es gibt unterschiedliche Strömungen, Herangehensweise, Strategien. Das ist schon mega legitim. Ich muss sagen, im Nachhinein bin ich recht überrascht, nach wie vor, über wie fest und wie viele Leute das eigentlich gestört hat, die ganze Action. Wie viel das aufgeworfen hat, dass man irgendwie über 2 Monate jeden Tag hat irgendjemand darüber berichtet. Und dann hast du so ein bisschen gedacht, was war das? 2016, 2015, 2016. Dort immer noch so ein Theater wegen einem sättigen Bild. So, okay.
Aber das war schon der Moment, glaube, wo das Ganze ein bisschen angefangen hat mit den Haters, oder? Nimm ich an.
Nein, die haben vorher angefangen.
Hat das schon vorher angefangen?
Ja, vorher
ich
angefangen.
Glaube, es gibt kaum eine Frau in der Schweiz, die sich so in die Nässe gesetzt hat mit dummen alten Männern. und die sowas von herausgefordert hat mit den Aktionen und auch mit dem, wie du verbal natürlich sehr gut drauf bist und immer für das gekämpft hast, was du findest. Aber gibt es da so ein gewisses, härtet man das ab oder kann man das irgendwie ausblenden oder
nein,
wie geht man mit dem um?
Wir bauen Strukturen, die ihm schützen. Das ist das, was ich gemacht habe.
Freundeskreis.
Freundeskreis, aber auch ganz als professionelle Struktur. Also ich meine, ich war Userpräsidentin, als Userpräsidentin haben wir wirklich eine Praktikantin oder Praktikant gehabt, die dort sehr viel halt einfach um meine E-Mails zum Beispiel durchgegangen ist und dort Sachen herausgefiltert, wo ja, voll, also alles, was irgendwie Gewaltandrohungen waren oder ähnliche Sachen, hat man einfach entfernt, gerade direkt angezeigt. Und das zeigt aber halt einfach wirklich, dass eine Frau in der Öffentlichkeit kostet Ressourcen. Und zwar nicht nur persönliche, sondern wenn es eine Organisation ernst meint, dann heisst es halt auch personelle Ressourcen, die man halt zunehmend muss auch investieren. Und wir haben auch sehr viel mit Netzcourage zusammengearbeitet, also mit der Jolanda Spiess, die dort eben die Organisation hat, die dort uns sehr viel Arbeit hat abgenommen.
Und du hast ja die Laudatio gehalten, gell, bei dem Preis, den sie bekommen
hat. Ja, jetzt gerade bei der Idas Amazi-Preis hat sie jetzt gerade bekommen, da habe ich die Laudatio dürfen halten. Und das war für mich ein sehr schöner Moment gewesen, weil ich finde, mir hat, was der Jolanda Spiess passiert ist, oder nein, ich muss so formulieren, was der Jolanda Spiess ist angetan worden, wäre heute so in dieser Form nicht mehr möglich. Und zwar wäre das nicht mehr möglich, weil die Jolanda Spiess sich das selber erkämpft hat.
Vor allem den Medien gegenüber, das auch erkämpft hat. Oder? Also das, was noch drin liegt, was Medien können schreiben und was nicht.
Ja, ich glaube, das ist sicher ein Teil, was die Medien dürfen vor allem veröffentlichen. Oder wo fängt einfach Persönlichkeitsschutz für eine Person an? Und auch gegenüber der Internet-Community. Also, dass man dort darüber reden, was eigentlich, dass man nicht einfach alles darf schreiben, dass hinter diesen Konten Menschen hocken, wo das etwas ausmacht. Das hat Jolanda wirklich erkämpft. Mhm. Wirklich erkämpft.
Ja gut, die Internet-Community, also Social Media jetzt heute, das hat ja einiges noch mehr zugenommen, auch jetzt gerade in dem letzten Jahr natürlich wegen dieser Pandemie mit den vielen Verschwörungstheorien, mit all den Leuten, die irgendwie nicht mehr wissen, wo sie stehen und denken und was ist und was nicht ist und ob die Welt rund oder verschieben ist, hat das jetzt noch vehement mehr zugenommen. Und ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl gehabt, ich weiss nicht, ob du den Eindruck hast, dass es manchmal ein bisschen sehr, nicht nur eine giftige Stimmung ist, sondern eben auch sehr eine moralische. Also, dass sich sehr viele Leute zwar zu Recht über andere aufregen, aber irgendwie gerade mal einteilen, zum Beispiel bewertet das, was jemand sagt. Wenn eine andere Meinung dasteht, dass das gerade mal ins Unrecht gesetzt wird. Und das habe ich manchmal das Gefühl bei meiner eigenen Szene, wo ich mich sogar dazugehörig fühle, dass man so schnell mal gerade mal so ein bisschen verurteilt, anstatt dass man weiter streitet.
Kannst du ein Beispiel machen?
Ja, zum Beispiel, wenn du, genau, ein aktuelles Beispiel, zum Beispiel, also, wenn man zum Beispiel so kann reagieren oder wenn man kann humorvoll reagieren kann, oder mal ein Eis, wo zum Beispiel von dieser welschen Komikerin, und jetzt den Namen nicht weiss, obwohl ich mir da notiert habe, aber ich kann nicht drauf schauen, ich schaue jetzt schon drauf, ich finde sie sicher gerade, und die heisst Claude Inga Barbe. Die hat ein Video gemacht, das war in der Romandie gewesen. Und dort hat sie, glaube ich, eine Frau gespielt, die nicht mehr sicher ist, wie sie sich gendermäßig einordnen muss. Und dann hat ihre Psychiaterin dann gesagt, weil sie nicht mehr gewusst hat, auf welches WC dass sie gehen soll, hat die Psychiaterin gesagt, am besten du gehst aufs Katzenklo. Und das kann man lustig finden oder nicht, aber es hat so eine wahnsinnige Empörung. Es sind gerade Aktivistinnen dorthin gegangen zu ihren und haben gefunden, dass sie, das will ich noch kurz zitieren, extreme Gewaltausübung gegenüber Transgender und nicht-binären Personen. Der einzige Joke. Und da denke ich dann manchmal, du, könnte man da jetzt nicht witziger und schärfer reagieren? Weil witziger werden nämlich auch schärfer.
Ja und nein. Ich glaube, wie dass eine Community auf etwas reagiert, ich habe mich wie nicht dafür, ihnen zu sagen, wie dass sie das sollen machen und wie nicht. Das finde ich noch, wichtig.
Das meine ich
oder?
Aber nicht, dass du es ihnen sagst. Aber du könntest doch auch zur Überlegung kommen, oh wow, die hätten können anders reagieren. Soll ich mal noch ganz positive Beispiel erzählen?
Ja.
Die Weltwoche hat doch getitelt, dass vegan dumm macht. Also die Veganer sind dumm.
Gesehen, ja.
Und da hat Merit Schneider, deine Ratskollegin von den Grünen, Kanton Zürich, Veganerin und Tierschützerin, sehr eine aktive, die hat sau gut reagiert. Sie hat gesagt, ja, wenn sie das gewusst, sie hätte es nicht gewusst, in dem Fall tut sie am nächsten Morgen den Roger Köppel zum Morgen fressen. Und das finde ich einfach eine tolle Antwort und das stellt einen mal gerade in die richtige Ecke hin, ohne dass sie dann sagt, hey, das ist Gewalt gegen Veganer und das ist gegen mich und ohne dass sie dann gerade sofort in Jammer und in Opfermodus sie geht. Ich tue es extra mit diesen Wörtern jetzt ein bisschen übertrieben.
Aber weißt du, was der Unterschied ist? Ist das Merit Schneider ist Nationalrätin, oder? Aber wir haben keine Nationalrätin oder Nationalrat, was Transgender oder Non-Binary ist. Mhm. Und das ist natürlich eine andere Position. Wenn du auf Augenhöhe miteinander kannst reden, wenn du beide die gleiche Macht hast und dann dort kannst austeilen, dann ist das ein anderes Game. Aber in dem Moment, wo du von unten gegen oben musst schauten, dann ist es auch ein bisschen schwieriger, das auf die lustige es gibt die Situationen, wo man es locker und lustig kann.
Aber wäre doch lustig eben gerade noch besonders gut, weil das kommt dann nämlich sehr gut an.
Aber ich glaube, dass jetzt die Selbstmordrate bei Veganerinnen und Veganern, gehe ich jetzt mal davon aus, die ist relativ tief. Mhm. Hingegen die Selbstmordrate bei Transgender und Non-Binary People ist recht hoch.
Ja, das weiss ich.
Und ich glaube, das ist so, es ist glaube ich nicht, ich glaube, man muss jeden Fall, und darum habe ich auch nach dem Beispiel gefragt, oder? Weil ich glaube, man muss jeden Fall anschauen und sich das überlegen. Man kann das nicht einfach so über einen Kamm scheren und dann sagen, so muss man das, so muss man vorgehen in einem Fall, wo man irgendwo, eben, also wo einfach Sachen stehen, die schlicht einfach nicht stimmen oder wo halt man aus Übertretung hat empfunden. Ich glaube, man muss bei jedem von diesen Situationen ein bisschen anders vorgehen. Und eben, also, wenn ich sehe, wie viel Gewalt das wirklich auch angetan wird gegenüber Transgender, also Transmenschen und gegenüber Non-Binary People, muss ich ganz klar sagen, ja, wenn es jetzt einfach der Joke wäre in dieser Situation, dann wäre ja das noch etwas, oder? Aber das ist es ja nicht. Okay. Sondern es ist ja ganz viel anders dahinter. Gewalt, die sie im öffentlichen Raum erleben, die ganze, ist eben schon noch...
Gut, noch ein weiteres Beispiel. Jetzt kommen wir mal weg so von der Gender-Frage, wo das stattgefunden hat, sondern jetzt mal, sagen wir mal, ja, die Reizfiguren, die es ja immer gibt, oder? Das gibt, du bist eine Reizfigur gewesen oder immer noch, ich bin auf meine Art auch so eine gewesen. Staatskomiker, weißt du, ich kann skandalöserweise einen Lohn bekommen. Für zum Sendung machen, oder? Das ist
so frech.
Natürlich eine, ja, absolute Abzockung von mir natürlich. So Reizfiguren, die gibt es natürlich und es gibt sie natürlich auch zwischen links und rechts. Und eine von der aktuellsten Reizfiguren ist jetzt der Markus Somm, der jetzt den Nebelspalter übernommen hat. Wo, wenn ich das so sehe, wahrscheinlich wird ein bisschen Schiffbruch erlitten dort. Da kann man sich ein bisschen abwarten, mal schauen, was er dort liefert. Jetzt ist aber letzte Karikatur dort veröffentlicht worden und zwar noch von der alten Redaktion, die eigentlich eher eine linke Redaktion ist. Es ist eine Karikatur von einem deutschen Karikaturist, einem linken deutschen Karikaturist. Darauf sieht man so eine Ferienanlage irgendwo, glaube ich, in Spanien. Und so ein fette deutsche Touristen, die im Pool sind. Und hinten dran, aus dem Zimmer raus, schauen alles schwarze Flüchtlinge. Und der im Pool sagt, ja, wir können wenigstens einen Vorteil sagen, dass die Flüchtlinge da wenigstens wasserscheuch sind. Und mit dem ist natürlich auch vom Karikaturist gemeint worden, der ganze Massentourismus von diesen Leuten, die in diese Regionen reisen und kein einziges Verständnis haben, was mit diesen Leuten dort, mit diesen Flüchtlingen passiert. Mhm. Oder? Und das ist sofort aufgefasst worden jetzt von meinen linken Freunden in der Komikabteilung, dass sie gesagt haben, das ist ja eine Nazi-Karikatur und das ist gegen die Flüchtlinge gerichtet. Und ich habe dann gedacht, ja, wir dürfen nicht immer nur den Rechten vorwerfen, sie müssen vielleicht manchmal bei Jokes um Dreiecke herum denken können, um zu wissen, wie der Joke funktioniert. Sondern manchmal müssen wir das sagen, unseren eigenen Leuten selber auch ein bisschen sagen. Also zuerst mal gerade eine grosse Aufregung, ohne genau hinzuschauen. Und es kommt ja immer darauf an, wo wird welcher Witz wie in welchem Zusammenhang gemacht.
Und gegen wen richtet er sich?
Genau. Was ist das Ziel von der Satire?
Ja, Satire-Diskussion ist eine schwierige Diskussion. Weil ich finde, man muss dürfen Kunst machen, aber Kunst muss halt auch damit leben, wenn man sie kritisiert. Oder? Das ist, ich glaube, das ist dann so ein Wachsen aneinander und auch an Grenzen ausreizen. Und offensichtlich hat die Karikatur eine gewisse Diskussion ausgelöst. Und ich finde das noch auch nicht immer nur schlecht. Oder? Weil wahrscheinlich wäre es, wenn die Aufregung nicht wäre, wäre wahrscheinlich die Karikatur einfach ignoriert worden. Und dann war es irgendeine Karikatur im Nebelspalter, die halt einfach dann vorbeigeht. Ich finde, man muss das immer wieder aushandeln, ausrechnen und so weiter. Und man muss immer die Leute, die davon betroffen sind, die Frage ist ein bisschen, wie kommt das bei ihnen an? Vor allem, wenn es Leute sind, die strukturell diskriminiert werden und die strukturell benachteiligt werden in unserer Gesellschaft, dann finde ich, ihre Stimme spielt ihre solche Rolle, ihre solche Diskussion eine grosse Rolle, oder? Weil das muss ja dir nicht erklären. Du weißt es 100-mal besser als ich. Jokes macht man gegen auf und nicht unbedingt gegen ab.
Ja, wobei, manchmal macht man Jokes auf gleicher Ebene. Mhm. Und das finde ich, das ist mir dann manchmal ein bisschen, das vermisse ich manchmal ein bisschen. Dass man manchmal auch die eigene Blase ein bisschen mal dran... Hast du dich nicht einfach aufgeregt
logisch.
Bei den Leuten, die dir immer zustimmen und immer sagen, ja toll, alles, was du machst. Die Leute hat man natürlich, oder? Und du denkst dann manchmal, ja, aber jetzt... das ist mir jetzt ein bisschen zu wenig, oder?
Ja, und aber wie gesagt, weißt, ich bin nicht
jemand, der... Und das war das letzte Beispiel gewesen, übrigens, oder? Ich hatte gedacht, das sind Leute, die sich aufgeregt haben, die eigentlich sonst am Drücker sind. Oder das sind die, die eigentlich schon die linke Satire machen, wie wir ja alle linke Satire machen.
Ja, aber dann muss er, also, eben, ich tue dir wie nicht in deinen Job reinreden, das wirst du besser als ich. Kann man nicht, ich weiß nicht genau, wie eure Community funktioniert, aber offensichtlich hat das etwas ausgelöst, man hat jetzt das ausdiskutiert, ich weiß nicht, zu welchem Schluss das dir kommt, aber ich glaube, dass es gibt wirklich einfach einen Unterschied in dem Moment, wo Gruppen vorkommen, die eben nicht auf Augenhöhe mit Anführungs- und Schlusszeichen vorkommen, dann hat die ganze Sache einen anderen Ton. Und völlig ich denke, richtig. Was auch wichtig ist, und was darum bin ich wirklich überzeugte Feministin, weil es ist wirklich schwierig. Feminismus heisst, dass du dich nicht nur, und darum geht es eben weiter als der Marxismus, es ist nicht nur eine Frage von der grossen Klasse und immer der Meta-Ebene, sondern es geht halt wirklich auch ganz, ganz fest um deine Rollen und dein Verhalten und Missverhalten in der Gesellschaft und gegenüber anderen Leuten. Das heisst, du musst dich einfach immer wieder selber hinterfragen, selber reflektieren, du musst schauen, was hast du für Privilegien, was machst du mit denen. Und das, ich sage dir ganz ehrlich, scheisst an. Also es scheisst auch mir manchmal an. Manchmal hocke ich da und denke so, ja, ihr seid auch nie zufrieden. Oder? Also mir den Kopf vertelle dann machst du irgendetwas und dann kommt irgendjemand, der sagt, aber du hast... Und dann irgendjemand vergessen. Und dann denkst du so, ja, aber wir haben alles andere drin, was soll der jetzt noch sagen? Und das ist logisch, das passiert.
Es gibt ganz viele Bezeichnungen und Begriffe, die man immer ganz korrekt in der richtigen Reihenfolge muss sagen. Das meine ich ja manchmal auch bei dem Ganzen. Mhm. Oder?
Aber solange die Begriffe dazu führen, dass es weniger Leute gibt, die irgendwie Depressionen haben, ich glaube, man muss sich immer überlegen, wieso sind die Begriffe so wichtig? Und für wen sind sie wichtig? Und für uns zwei spielen die vielleicht überhaupt keine Rolle. Aber für andere Leute sind die wahnsinnig wichtig. Und dass die Begriffe haben, dass die Identität haben, wo sie sich damit können identifizieren können, das ist so wichtig, gerade für junge Leute.
Damit stimmt, völlig einverstanden. Und das sind die Leute, die dann betroffen sind. Und das sind die gewisse Sachen nicht mehr vertragen und nicht mehr hinnehmen wollen. Alles klar. Dann gibt es aber ganz viele, die eben auch sagen, wo einfach Begrifflichkeit sehen und sagen, das ist falsch gesagt, obwohl sie nicht einmal direkt betroffen wären. Und die gibt es auf allen Ebenen. Da meine ich jetzt nicht einfach nur auf dem Gender-Gebiet, sondern die gibt es überall. Und dann manchmal finde ich, man sollte manchmal ein bisschen mehr die eigene Blase und die eigene Volkschaft ein bisschen ärgern zwischendurch.
Ich glaube, wenn ich mit dir übereinstimme, meine Sprache ist Macht, das wissen wir.
Ja.
Oder? Sprache ist Macht, das ist etwas Wichtiges. Aber es ist ja nicht nur eine ideologische Diskussion, die ganze Sache, sondern es ist am Schluss des Tages eine materialistische Diskussion.
Es ist eine Machtfrage.
Es ist eine Machtfrage, genau. Also es geht am Schluss nicht nur um das Ideelle, es geht nicht nur um das, was irgendwie im Abstrakten stattfindet, sondern es geht am Schluss des Tages eben darum, wie viel werden die welche Leute und wieso zahlt, welche Arbeit tut man zahlen und so weiter und so fort. Das sind sehr materielle Sachen. Und ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht nur das eine anschaut, sondern dass man sich auch ganz klar bewusst ist, es gibt noch ganz, ganz viel anderes, was eine Rolle spielt. Oder? Wir können noch lange alle, wenn gewisse von meinen Ratskollegen jetzt würden anfangen, alle die Begriffe zu brauchen, aber gleichzeitig nicht eine einzige Beratungsstelle würden auftun, nichts machen in den Schulen, nichts machen für Prävention, nichts machen für Täter, Verfolgung und so weiter und so fort, dann bringt dir all die Begrifflichkeit auch nichts. Ich will hier nicht das eine gegen das andere aufspielen. Ich finde beides sehr wichtig. Aber ich spüre ein bisschen die Tendenz, dass man sich zum Teil sehr, sehr fest auf den einen Bereich konzentrieren und so den anderen manchmal ein bisschen aufs Recht lässt. Und ich glaube, man muss beides wirklich auch werten und man muss auch mit dem umgehen.
Und dann braucht es eine gute Taktik. Und eine gute Strategie.
Mm-hmm.
Und das höre ich immer wieder, wenn ich Sachen über dich lese, dass du eine gute Strategin bist. Kommt das auch noch von deinem Sport her? Du bist ja, das wissen viele Leute nicht, du bist ja noch eine Landhockeyspielerin gewesen, und zwar nicht irgendeine, sondern ihr habt irgendwie in der Europameisterschaft ein Gold geholt, glaube ich.
Ja, zweite Division, Kroatien, 2008, glaube ich. Ja. Und ich war Goalie. Ich war der kleinste Goalie, der wahrscheinlich je über den Hockeyplatz gewandert ist.
Wie gross ist denn das Goal beim Landhockey?
Hey, grösser als ein Handball-Goal.
Im Ernst?
Ja, und du hast ja... Du spielst
und
da
stellen sie die Kleinste an.
Ja, sie stellen die Kleinste.
Das war die Beste.
Mir hat der Kleinste mit 12 gesagt, Tamara, wenn du nur noch 20 cm wachst, dann wird das nicht viel. Dann wird das auch nichts in diesem Kohli. Und dann habe ich gedacht, Genosse, warte nur. Und darum habe ich
Genosse, hast du sogar gesagt. Das hat dich schon angefangen.
Ja, ich komme aus einer solchen Familie. Nein, ich habe wirklich so gedacht, nein. Mir sagt niemand, was ich kann und was ich nicht kann.
Wieso Landhockey?
Ein Familiending. Ein Onkel von mir hat gespielt. Und dann sind wir dort irgendwie so reingerutscht.
Ein Onkel aus Familie, aus einer italienischen Familie?
Nein, aus Schweizer Familie.
Schweizer Familie.
Ja, Schweizer Familie, ja voll. Und er hat... Wir haben Landhockey gespielt, wirklich vergiftet. Also, meine Mami sagt ja immer, ich kann nicht Sachen einfach ein bisschen machen. Und da hat sie wirklich einen kleinen Punkt. Ich kann nicht einfach ein bisschen Hockey spielen, ich muss in der Nationalmannschaft spielen. Ich kann nicht ein bisschen in der Juso sein, ich muss Präsidentin werden. Ich kann nicht ein bisschen Politik machen, ich bin Nationalrätin. Und meine Mami ist wirklich so, ja, das mit den Extremen.
Pass auf, das endet beim Bundesrat, gell?
Oh Gott, das mache ich nicht, das ist schon anstrengend.
Das haben schon viele gesagt.
Nein. Wenn ich Bundesrätin werde, dann hat sich... not gonna happen.
Du hast eigentlich so mit Shitstorm und mit Hate, dass du so eine grosse Erfahrung hast. Mhm. Du hast ja im Moment einen Parteikollegen im Bundesrat, der ziemlich drankommt, gerade von diesen Leuten. Gibst du dem eigentlich jemandem mal Tipps?
Hey, ich glaube, Tipps ist das Falsche. Ich glaube, Tipps bekommt er wahrscheinlich genug. Ich glaube, was wichtig ist, in solchen Situationen... Ja, ein bisschen Unterstützung. Ich meine, es gibt immer einen Unterschied. Man muss nicht mit allem einverstanden sein, was andere Leute machen, aber man kann sich darauf einigen, dass man respektvoll miteinander umgeht. Mhm. Und das finde ich sehr wichtig. Und den Zuspruch bekommen übrigens auch andere Leute und auch andere Frauen, vor allem Frauen, wo es sind, vor allem Frauen, die das erleben. Wo ich, also dort habe ich auch keine Berührungsängste. Also ich finde, wenn man auf eine FDP-Politikerin losgeht, auf eine Art, die einfach... nicht angebracht ist, dann tun ich sie verteidigen.
Weil ich spielt das nicht Solidarität unter den Frauen im Parlament?
Ja, man hat mir gesagt...
Den Eindruck habe ich jedenfalls. Ja. Dass es immer mehr Punkte gibt, wo dann auch rechte und linke Frauen eigentlich...
Ja, mir hat man gesagt, dass ich besser als in der letzten Legislatur. Ich kann das natürlich nur von außen beurteilen, was die letzte Legislatur angeht. Ich muss sagen, ich finde es recht angenehm. Jetzt mit diesen Frauenbünd und Bündnis. Und ich habe schon das Gefühl, dass es das eine oder andere gibt, wo es funktioniert hat. Zum Beispiel bei der Ehe für alle, Samenspende, Nationalrat, das waren die Frauenbünde, die dort gespielt haben. Mhm. Oder? Dass man dort die lesbischen Frauen dann am Schluss nicht gleichgestellt hat, weil der Ständerat halt immer noch der Ständerat ist. Mhm. Aber man hat dort sicher einen Punkt.
Also du kannst noch nicht heiraten, oder?
Nein, ich kann noch nicht heiraten. Bin ich dir rein drin?
Du weißt ja, ich bin da vom Fach.
Oder? Ja, ich weiss, du hast das geschafft, was ich noch nicht konnte. Und mir würde wünschen, nämlich ein Lesbenkurator. Wirklich. Waiting for it.
Ja, eben. Ich habe gedacht, ich müsste kurz auf das zu reden kommen. Ich glaube, wir haben doch beim letzten Tag, habe ich dir nicht gesagt, also wenn ihr heiratet, würde ich euch gerne trauen.
Hey, wenn meine Freundin das den Podcast was bekommt, sie fragt uns.
Ich will mir etwas ausdenken, was es noch nie gegeben hat. So. Aber weißt du was, wir haben jetzt über viel und natürlich vor allem über Politik und so geredet und so, aber wir haben das wichtige, eines der wichtigen Themen vom Leben, das uns beide wahnsinnig beschäftigt.
Jetzt habe ich ein bisschen Angst, aber ja.
Haben wir bis jetzt ausgelassen.
TikTok.
Kaffee.
Ah, Kaffee. Oh Gott.
Kaffee.
Ja. Also ich muss hier vielleicht noch etwas erzählen.
Also nicht wären wir in der gleichen Kampfgruppe?
Hey, ja, da sind wir definitiv in der gleichen Kampfgruppe. Du hast mir ja Kaffee geschickt. Hey, ich sag's dir, der Kaffee war so gut. Es war wirklich so ein guter Kaffee.
Und jetzt sag mir gerade von wem. Das ist nämlich Kaffee Ferrari. Das ist eine ganz kleine Rösterei in Dietikon, die dort auf Holzkohle noch rösten. Und es ist eigentlich aromatisch der beste Kaffee, gell?
Hey, also,
das freut mich, dass du das sagst.
Ich habe das wirklich. Es war so etwas Gutes. Und ich habe wirklich so heilig im Kühlschrank aufbewahrt, in so einer Dose, damit es ja keinen Geschmack verliert.
Meinst du das alles im Ernst oder machst du jetzt einfach drum, damit ich dann nochmal eine Lieferung schicke, oder?
Ja, also ich würde schon noch.
Ja, du schnurst wieder einen Kaffee an. Okay, ich schicke noch mal einen. So. Aber eben, dir ist es auch wichtig, gell? Kaffee ist dir, da hast du im engsten Freundeskreis, Freundinnenkreis, glaube ich, Auseinandersetzungen.
Ja, also Freundinnenkreis. Mein ehemaliger, also ein guter Kollege von mir, / ehemaliger Mitbewohner, hat so eine Aufkochkaffeemaschine daheim gehabt. Weißt du, so die grüssigen, so die Ami-Kaffeemaschinen, wo man oben das Wasser reinlässt.
Eben, also, du meinst nicht Bialetti?
Nein, nicht Bialetti. Nein, das gehört zu meinen Heiligtümern. Mhm. Nein, so eine Ami, die sie wirklich so den Kaffee den ganzen Tag draufstehen und immer wieder so aufkochen.
Ja, und er liegt das Wasser liegt stundenlang in dem Pulver rein und es ist, so ist nur noch bitter und schwarz.
Hey, und einfach... Nein, also...
Das geht natürlich nicht. Was hast du gemacht?
Hey, ich habe wirklich einen harten Kampf geführt gegen die Kaffeemaschine. Er ist jetzt ausgezogen.
Oh, der arme Sieg. Er ist unter die Räder von der Tamara Funicello gekommen, und zwar wegen dem Kaffee.
Nein, wer soll das so
ausgezogen? Wer kann das schon für sich selber behaupten?
Aber es ist echt lustig, weil wir haben den Fight auch öffentlich geführt. Du hast ja an dem auch beteiligt, nicht wahr? Wir haben den Fight auf Instagram öffentlich geführt. Und
wir werden weiter schauen, wenn jemand irgendwie unseren Kaffee runtermachen will, werden wir uns einsetzen dafür, oder?
Ja, Kaffeeliebhaber dieser Welt, vereinigt euch.
Genau.
Zusammen sind wir stark.
Was hast du denn für eine Maschine eigentlich? So?
Hey, eine Bialetti. Ich bin wirklich Bialetti, finde das, wenn es dann so raufkommt und dann alles schmeckt, das ist echt das Beste.
Ja, es ist natürlich die Kolbenmaschine. Ist natürlich dann schon ein bisschen, gell, das, ich habe ja so eine uralte und eigentlich die gleiche, die wir in der Sendung hatten. Das ist ein Modell, das es eigentlich nicht mehr gibt. Das ist Stahl, rein Stahl, eine uralte. Und ich habe sie wirklich direkt vorgestern müssen die ganze Heizgruppe unten reparieren. Also das heisst, ich bin am Morgen, musst du dir das mal vorstellen, große Katastrophe. Am Morgen, ich stehe auf, ich stelle die Kaffeemaschine an und stelle gerade alles ab in der Wohnung. Also, gerade einfach alles rausgehauen, den ganzen Strom. Dann gibt es keinen Kaffee. Was machst du da?
Ich würde aber mal anrufen.
Ja, das habe ich gemacht, aber das hat dann immer noch keinen Kaffee gebracht, jemanden mal anrufen. Ich habe auch mein Bialetti-Maschine.
Also ich habe eher an die Ambulanz gedacht, ehrlich gesagt.
Und ich musste es nochmal wieder ein bisschen lernen. Ich habe es zuerst ein bisschen verkackt. Zu viel Kaffee eingestopft.
Ja, gängiger Fehler.
Ja, man muss halt auch dort, ein gewisses Know-how.
Ja, und es gibt ja grosse Kontroversen. Tut man den Kaffee langsam laufen gehen oder möglichst schnell?
Ja.
Ich habe schon beide Schulen probiert. Ich muss sagen, ich bin hin und her gerissen.
Das heisst mit wenig Hitze und lang, meinst du das, oder? Oder mit voller Power gerade?
Ja, voll. Die Frage ist, du hast sogar schon Platten vorheizen und du hast es dann drauf mit voller Power, sodass es möglichst schnell raufkommt oder langsam.
Mhm.
Also da bin ich auch auf Tipps. Aber gleich, falls noch schon jemand rum ist, außerhalb der Schafherde, bin ich da wirklich gern für Tipps zu haben, weil ich weiß es nicht.
Gibt es keine Kommission, die das könnte regeln?
Hey, ich müsste schon fast eine Kommission.
Du müsstest eine gründen.
Das darf ich nicht so sagen, aber im Bundeshaus gibt es ja Kaffee. Also sie nennen es Kaffee.
Also er ist beschissen, sagen wir es, oder?
Ich würde es jetzt nicht so sagen, weil ich höre ja dieser lustigen Hütte an, aber andere würden es sicher so ausdrücken, ja.
Soll ich denen auch mal eine Packung schicken vom Ferrari-Kaffee?
Und einfach sagen, Maschine.
Ja, die Frau Abgeordnete Funicello hat mir gesagt, es sei beschissen, der Kaffee. Und ich mache da ein bisschen Hilfe. Und dort könntest du dann den Alain Berset einladen, um sich ein bisschen entspannen.
Ja, ich glaube, ich würde ihm eher einen Kamillentee anbieten, damit er sich entspannen kann. Ja, er hat das Niveau. Ich glaube, der mit dem Kaffee, von dem hat er glaube ich, zu viel gehabt im letzten Jahr.
Gut. Ich werde dir am Schluss noch ein Buch schenken. Dann nachher. Das können wir jetzt leider da nicht zeigen, weil man es ja nicht sieht aus dem blöden Mikrofon. Ich habe dir das letzte Mal noch eins geschickt, gell? Ich glaube,
du hast mehrere geschickt.
Kein und Aber, genau.
Ja, genau.
Hat er geschickt. Und ich habe dir jetzt eins mitgebracht, das heisst «Die Wahrheit über Eva». Und es ist geschrieben, es ist das feministischste Buch, das ich je gelesen habe. Es ist geschrieben von zwei Männern, hauptsächlich aber von Karel van Schaik. Das ist ein Anthropologe. Und übrigens einer der grössten Orang-Utan-Spezialisten der Welt. Ich bin mit der Paneko-Stiftung mit ihm zusammen. Und der hat das geschrieben und die haben einfach mal untersucht, wann ist das eigentlich entstanden, die Unterdrückung der Frau, vom Mann. Hat es das schon immer gegeben? Die alte Frage, ist es biologisch bestimmt? Ist es nicht? Das weist der Nazi. Nein, es ist kulturell bedingt, weil es hat dann angefangen, wo die Menschheit sesshaft worden ist. Mhm. Wo die Landwirtschaft angefangen hat, das sind alle die Rollen, die vorher eigentlich, und das vorher ist ja lang, ist etwa 95% der gesamten Zeit, wo der Mensch überhaupt existiert, hat es die Unterdrückung offenbar nicht gegeben. Mhm. Es hat eine Arbeitsteilung gegeben, aber sehr eine tolle Arbeitsteilung mit die Jagen von den Männern, eigentlich sammeln und die ganze Organisation von der Sippe von der Frau.
Aber das wird ja jetzt in Abrede gestellt. Dort gibt es ja, das ist eine spannende Entwicklung, weil es gibt immer mehr Archäologinnen, über lange Zeit haben wir ja nur Archäologen gehabt, es gibt immer mehr Archäologinnen, und jetzt konnten die nachweisen, dass die Zeichnungen, die gemacht wurden über die Jagd, die werden also sie von Frauen gemacht worden zum grossen Teil, was bedeutet, dass die Frauen sie entweder dabei waren, also irgendeiner Form müssen sie dabei sein. Mhm. Entweder haben sie selber gejagt oder sie sind zumindest dabei gewesen. Was schon noch spannend ist, ich glaube, dort wird sich in den nächsten paar Jahren sehr viel revolutionieren über das Rollenbild, auch dann in der Vergangenheit.
Also der Van Schaik hat das alles aufgearbeitet. Auch die neuesten Studien zitiert sehr viele, vor allem Wissenschaftlerinnen. Es gibt ein paar so Theorien, die so hübsch tönen, dass die Frauen eben auch Krieg geführt haben und so, was offenbar nicht ganz so stimmt. Aber ich kann dir ja so ein Buch mit 800 Seiten nicht. Also es ist sehr wissenschaftlich. Und es ist sehr, es ist total auf der Seite von der Frau. Und eigentlich gesagt, kurz gesagt, wenn es nicht biologisch bedingt ist, die Unterdrückung, dann kann es nur eins sein, es ist kulturell bedingt. Und kulturell, das kann man ändern.
Absolut.
Biologie könnte man nicht ändern, aber es ist es nicht. Und man kann es ändern.
Ja, selbst Biologie, ich meine, wir tragen beide Brille. Ich glaube, auch dort kann man recht weit gehen, wenn wir ehrlich sind.
Das ist jetzt aber ein schöner Abschluss. Wir beide mit Brüllen. Einmal mehr war es ein grosses Vergnügen, mit dir zu talken.
Danke vielmals.
Tamara.
Danke vielmals.
Jaco Podcast. Mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.